Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema digitale Strippenzieherin und Geheimwaffe. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute gibt es eine echte Premiere. Ihr erinnert euch ganz sicher an die kürzlich erschienene Episode mit der wunderbaren Carola Rosenberg, aka Trennung mit Kind. Für die Aufzeichnung waren vorab noch so ein paar Kleinigkeiten abzustimmen und zu regeln. Und just bei dieser Abstimmung traf ich auf Silke Umland aus Carolas Kanzlei. Und Wirbelwind Silke hat mich so umgehauen, dass ich sie quasi gleich für eine eigene Episode verhaftet habe. Und here we go. Das gab es bislang wirklich noch nicht. Anwältin und Rifa aus einer Kanzlei mit je einer eigenen Episode. Finde ich großartig. Und warum das unbedingt sein musste, erfahrt ihr in den nächsten 60, wobei, wenn ich an Silke und mich denke, vielleicht eher 70 oder 80 Minuten. Silke ist ein echter Tausendsasser und nicht nur die gute Seele in Carolas Kanzlei, sondern auch ihre Digitalministerin, könnte man sagen. Silke liebt Zwangsvollstreckungsrecht, ist eine Meisterin der Fortbildungen und publiziert regelmäßig. Liebe Silke, ich freue mich riesig, dass du auf meinen Überfall hin sofort zugesagt hast, jetzt zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, danke. Vielen, vielen Dank für diese Einleitung. Die ist mega.
Für mich ja, echt geehrt. Das freut mich und ich finde, du bist mega. Du hast mich wirklich voll überzeugt bei unserem ersten Gespräch. Silke, ich habe dich schon so ein bisschen angeteasert, aber ich möchte natürlich noch einige Infos zu dir ergänzen. Du bist inzwischen seit über 20 Jahren Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, hast noch die Fachwirtin und ein Grafikdesignstudium obendrauf gelegt und seit Juni 21 arbeitest du jetzt an der Seite von Carola Rosenberg in der besagten Kanzlei Trennung mit Kind. Die Kanzlei berät bundesweit und hat sich auf das Thema Familienrecht und zwar mit besonderem Fokus auf das Thema Kind spezialisiert. Die Folge mit Carola verlinke ich euch allen nochmal in den Shownotes. Bevor wir in deinen wirklich, wirklich vielfältigen Arbeitsalltag einsteigen, wie immer erstmal die Frage nach dem Warum. Silke, warum hast du den Ausbildungsberuf Reno, war es bei dir, glaube ich, nicht Refa, Reno. Mhm. Warum hast du dir den ausgesucht? Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du als Kind schon so ein bisschen Bürofreak warst.
Ja, genau. Also ich habe mir aus Lego damals schon eine Schreibmaschine gebaut und so getan, als ob ich im Büro sitzen würde. Und das hat sich eigentlich so fortgezogen. Also dass ich irgendwo ins Büro gehen möchte, war für mich immer klar. Dass es jetzt Reno wird, war nicht klar, weil ich bin ganz ehrlich, den Beruf kannte ich eigentlich gar nicht. Ich habe immer so überlegt, naja, vielleicht gehst du zur Bank oder irgendwo anders ins Büro. Man ist ja so als 16-jährige Realschülerin, ist man ja so ein bisschen, also man ist ja noch gar nicht in der Welt angekommen. Und damals war es eigentlich mein Klassenlehrer, der gesagt hat, Mensch, pass mal auf. Auf der anderen Straßenseite ist eine Rechtsanwaltskanzlei, die suchen Auszubildende. Bewerbt euch da doch mal, hat er für mich und noch für eine andere Klassenkameradin. Und da bin ich eigentlich auf den Beruf erst aufmerksam geworden, habe mich dort beworben und auch gleich in zwei anderen Anwaltspraxen. Damals war das noch Zeitung, also Internet gab es da noch nicht. Ich habe also noch die Zeitung studiert, habe mich in drei Kanzleien beworben und hatte drei Zusagen am Ende. Also dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, das passt ja irgendwie. Ja, und dann bin ich in der ersten Kanzlei gegenüber von der Schule, bin ich damals dann angefangen. Also ich bin quasi so reingestolpert in den Beruf.
Ja, aber manchmal soll es so sein, und weil du gerade sagst, Lego-Schreibmaschine, finde ich geil. Es gibt tatsächlich inzwischen eine von Lego, so eine auf alt gemachte. Ich hätte sie mir fast bestellt, obwohl die unfassbar teuer ist, habe dann aber gesehen, die Farbbänder funktionieren nicht mehr. Also du kannst zwar ein paar Tasten bewegen, aber du kannst noch nicht mal einen Buchstaben. Naja, egal. Das führt zu weit. So, das heißt, du bist in einer Kanzlei gelandet zur Ausbildung. Wenn du jetzt an diese Ausbildung zurückdenkst, was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir vielleicht nicht so gefallen? Erzähl mal so ein bisschen aus der Zeit.
Es ist ja schon einen Augenblick her. Aber für mich war das damals tatsächlich so, dass wir unheimlich schnell in die Sachbearbeitung gekommen sind. Das heißt also, es ist nicht so, wie man das bei vielen anderen immer so gehört hat. Oh, das erste Jahr durfte ich nur Akten raussortieren und reinsortieren und vielleicht nochmal die Post machen. Nee, ich war eigentlich ganz schnell auch dabei, dass ich ein Aufforderungsschreiben erstellen durfte oder ein Mahnbescheid dazu. Auch im Notariat wurden wir relativ schnell, in die Bearbeitung mit reingebracht und durften, ja, am Anfang Kopien machen, nähen und siegeln, was da so zugehört. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass wir sofort integriert waren und sofort auch gefordert wurden und nicht einfach nur mitlaufen durften. Weniger gut, naja, ihr müsst nochmal den Staubsauger in die Hand nehmen, das war halt immer noch so. Kaffee kochen war auch Pflicht für den Chef, wenn er ihn verlangt hat. Aber das waren so die kleinen Dinge des Lebens, die hat man mitgenommen, auch wenn man das Zähneknirschen gemacht hat.
Ja, das ist ja so ein Punkt, den hört man immer wieder, dass sich da viele Auszubildende drüber ärgern. Ich kenne viele Kanzleien, in denen steht außer Frage, dass das nicht Aufgabe des Azubis ist. Wie siehst du das? Das ist auch ein Thema, das wirklich online sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Ich glaube nicht, dass das heute zum Standard gehört und ich glaube auch nicht, dass es zum Standard gehören sollte. Und es macht einen Unterschied, weißt du, wenn du selber gerade eine Pflanze runterschmeißt, ne? Und verursachst Dreck, natürlich machst du halt schnell. Oder wenn man dann dreckige Schuhe hat und die Putzfrau ist in der Sekunde gerade nicht da, irgendeiner macht's halt. Grundsätzlich finde ich aber auch, dass Staubsaugen nicht zu den Aufgaben des Kanzleipersonals gehört. Wie stehst du dazu?
Ich sehe das genauso. Natürlich soll ein Auszubildender andere Tätigkeiten übernehmen und soll in seinem Fachbereich arbeiten. Aber ja, ich finde, dass jeder in der Kanzlei auch mal den Kaffee kochen kann und dass jeder in der Kanzlei im Bedarfsfall auch mal den Staubsauger in die Hand nimmt oder den Glasreiniger, um mal eben den Tisch einmal abzuwischen oder was weiß ich. Das gehört für mich schon ein Stück in den Büroalltag mit rein. Aber es sollte jetzt nicht die tägliche Aufgabe des Auszubildenden sein. Das sehe ich genauso.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, wenn man sich wohlfühlt in dem Büro, und das kenne ich übrigens auch aus Kanzleien, wenn einem was auffällt, ne? Da ist gerade irgendwas nicht so, wie es sein soll. Kenne ich das auch aus Kanzleien, dass da auch der Anwalt mal mit anpackt. Ne? Wird auch mal schnell irgendwo rasch irgendwie ein Fleck entfernt oder so, damit alles eben passt für die Mandanten und Mandantinnen. Was ich mich jetzt frage, Silke, du hast vorhin erzählt, du hast dich auf 3 Ausbildungsplätze beworben, hattest 3 Zusagen. Die Situation dürfte heute ja eigentlich noch viel besser sein. Denn wenn wir irgendwas haben, dann ist es Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel. Mhm. Du sagtest, du hattest überhaupt gar keine Ahnung, dass es diesen Ausbildungsberuf überhaupt gibt. Glaubst du, das ist heute immer noch so? Oder glaubst du, wir haben so wenig Nachwuchs, weil der Beruf ein bisschen schlechtes oder vielleicht auch uncooles Image hat, oder liegt's an der Vergütung? Lass mal so ein bisschen orakeln. Wie sind deine Erfahrungen dazu?
Ich glaube, dass das eine Kombination aus allem ein bisschen ist. Habe ich so. Also es ist, ich glaube, der Beruf ist nach wie vor nicht so bewusst da, weil es auch wenige Kanzleien gibt, die zum Beispiel ein Schulpraktikum anbieten. Das ist ja für Schüler eigentlich der erste Schritt, mal in so eine Kanzlei reinzukommen und mal zu wissen, dass es das gibt. Ich sehe auch auf Berufsmessen, Berufsausbildungsmessen, sehe ich leider Kanzleien immer eigentlich gar nicht, dass es da mal eine Rechtsanwaltskanzlei, oder ganz wenig, dass da mal Rechtsanwaltskanzleien stehen und sagen, uns gibt es auch, komm doch mal zu uns an den Tisch, lass dir doch mal erzählen, was es hier gibt. Also zumindest hier bei uns in der Region ist das eher weniger, dass man die Anwaltskanzleien dort sieht. Ausbildungsgehalt, ich glaube, das ist vielleicht nicht mehr unbedingt das Thema. Es wird ja angepasst. Also bei uns war es damals wirklich so ein Ausbildungsgehalt, dass man gesagt hat, okay, gibt es bestimmt andere Berufe, wo sich mehr verdienen lässt. Nach der Ausbildung war es eigentlich noch schlimmer, dass man eigentlich gesagt hat, wenn man auf dem Land oder in einer ländlichen Anwaltspraxis arbeitet, dann ist da kein goldener Blumentopf mit zu gewinnen. Dann gehört da wirklich schon so ein bisschen Leidenschaft mit dazu, wenn man sagt, ich liebe diesen Beruf und da ist das Geld erstmal einmal zweitrangig. Das ist heutzutage nicht mehr so. Man will Geld verdienen und das ist ja auch richtig so. Und da gibt es bestimmt noch Verbesserungsbedarf, aber ich glaube, da sind die Kanzleien schon auf einem guten Weg. Ja, und man muss natürlich seinen Auszubildenden, man muss natürlich schon irgendwie was bieten, glaube ich. Also man muss schon sagen, wenn du zu uns kommst, dann erlernst du einen abwechslungsreichen Beruf und musst nicht nur Akten sortieren, sondern bei uns findest du mehr. Ja, also ich glaube, dass das nochmal vor allem die Schüler in den Fokus zu rücken und das dort publik zu machen und sagen, es gibt auch diesen Ausbildungsberuf. Du musst nicht zur Bank, du musst nicht zum Steuerberater, du kannst auch zum Rechtsanwalt gehen. Ich glaube, das ist so das, wo man nochmal mehr hinkommen muss, nochmal mehr, wo die Werbetrommel noch mehr gerührt werden müsste, glaube ich. Und ein großer Fokus ist, glaube ich, dass auch in den Kanzleien bewusst werden muss, dass wenn ich ausbilde, dass ich dann aber auch jemanden habe, der die Auszubildenden mit der Zeit, die man braucht, an die Hand nimmt. Und ich glaube, das ist heutzutage der größte Faktor, dass man kaum noch Auszubildende einstellt, beziehungsweise dass es kaum noch Auszubildende in unserem Beruf gibt.
Ja, ich glaube auch, dass es so eine Gesamtgemengelage ist aus ganz, ganz vielen Faktoren. Wenn man sich jetzt die Ausbildungsmessen anschaut, da sind viele Rechtsanwaltskammern immer vertreten.
Ja.
Die haben auch eigene Kampagnen, die sind da sehr, sehr stark vor Ort, machen das für die Mitglieder, die händeringend nach Azubis suchen. Ich glaube, dass es für eine kleine Kanzlei wahnsinnig schwer ist. Also gerade wenn du Einzelkämpfer bist oder hast eine wirklich kleine Kanzlei, dich dann auf die Ausbildungsmesse zu stellen. Das ist natürlich was für die großen Kanzleien mit viel Personal. Ich glaube, dass es heutzutage, gerade wenn man sich die Bildschirmzeiten, die Handyzeiten des Nachwuchses anguckt, du musst ja nicht unbedingt auf eine Messe. Du kannst ja auch versuchen, über Social Media ganz, ganz viel zu machen. Das machen auch einige Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe von einigen schon gehört, dass sie sowohl Referendare als auch Azubis gar nicht gesucht haben, sondern selbst gefunden wurden aufgrund ihrer Aktivitäten auf Social Media. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt. Und ich glaube, die Ausgestaltung der Ausbildung ist natürlich auch immens wichtig. Und da gibt's eine ganz tolle Initiative der Kammer Koblenz. Dazu hatte ich kürzlich mal eine Podcast-Folge. Die haben ein Siegel rausgegeben, Azubi geprüft und Refa geprüft. Und da kann quasi der Azubi, der zufrieden war, der Kammer Bescheid sagen, so, ich schlag hier den und den vor. Es ist ein Riesenprozess, musste richtig Formulare ausfüllen und so. Wer sich dafür interessiert, einfach mal in die Folge reinklicken. So läuft dann Mundpropaganda. Mhm. Bist mit dem Ausbilder zufrieden? Und ich glaube, man darf nicht vergessen, man muss sich die Zeit nehmen für die Azubis, weil ich ja nicht nur quasi der Jura-Bubble oder dem Rechtswesen einen Dienst erweise, unserem Rechtsstaat, sondern ich habe die einmalige Chance, mir mein Personal selber auszubilden. Und wenn ich das gut und vernünftig tue und auch was biete, dann bleiben die ja auch. Das kenne ich auch aus ganz vielen Kanzleien. Ich war in Hamburg, ich habe das, glaube ich, schon ganz oft erzählt im Podcast, für die Azubis zuständig. Und da gab es wahnsinnig engagierte Kanzleien, die auch nicht nur die empfohlene Vergütung bezahlt haben, sondern was drauflegen. Und selbst die empfohlene Vergütung, jetzt, ich habe sie immer im Kopf von der Kammer Hamburg, ist fast doppelt so hoch wie das, was ich als Referendarin bekommen habe. Also da wird, glaube ich, schon ganz viel getan und viele Kanzleien legen noch was drauf. Was glaubst du, sollte man denn als Ausbildungskanzlei on top legen, um wirklich attraktiv zu sein? Was sind die Themen, mit denen ich, oder die Aspekte, mit denen ich richtig punkten kann? Gerade wenn ich schon suche, ne?
Ja, wahrscheinlich ist es auch jetzt schon, auch im Ausbildungsalter, Work-Life-Balance ist wahrscheinlich auch da schon ein großer Faktor, dass man sagt, dass man auch da die Zeiten anders organisiert. Ich meine, ich kenne das nun so hier aus unserem Bereich, dass die Kanzleizeiten von 8 bis 18 Uhr sind und dass man, wenn man Pech hat, eine Stunde Mittagspause irgendwo in der Kanzlei sitzt, ohne irgendwie großartig raus zu können, weil es dort gar nichts gibt oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das bei Auszubildenden schon Thema ist. Auch da vielleicht flexibler ranzugehen. Klar, man muss die Kernarbeitszeiten irgendwo bringen, weil sonst hat man niemanden, der einen an die Hand nehmen kann. Naja, und Benefits, ich weiß nicht, wie das mit Gesundheitswesen ist. Also Fitnessstudio ist bei Jungen, ich sehe es ja bei meinen Kindern, ich habe ja nun auch Kinder in allen Kategorien und Fitnessstudio ist bei denen auch ein ganz großes Thema. Könnte ich mir vorstellen, wenn man so eine Benefits vielleicht gibt und sagt, komm, kriegst eine Mitgliedschaft nebenan, dort kannst du vielleicht, was ich in die Mittagspause verbringen oder gleich nach Feierabend dein Sportprogramm absolvieren. Ja, wäre jetzt so das, wo ich sage, okay, könnte ich mir als junger Mensch vielleicht vorstellen, dass das für mich cool wäre, wenn ich sowas noch dabei hätte.
Finde ich eine großartige Idee. Ich kenne auch einige Kanzleien, die haben muss halt passen in das Gesamtgefüge der Kanzlei. Die haben quasi so eine Art Firmen-E-Bike, dass du halt nach Hause fahren kannst und dann wieder hinkommst. Aber ich glaube, es gibt auch Dinge, in die man nicht großartig finanziell investieren muss. Also was mir immer und immer wieder genannt wurde, und ich führe ja sehr viel Gespräche, das waren so Dinge wie unaufgefordert, wirklich Feedback-Gespräche, Zeit, kombiniert mit der Tatsache, dass man auch selbstständig arbeiten darf. Das kannst du natürlich nicht ab Woche 1, aber dass man eben auch Verantwortung überträgt, auch schon in der Ausbildung, dass man ihm beibringt, dann aber machen lässt und dann engmaschig unterstützt beim Überprüfen der Ergebnisse, bevor die rausgehen. Das haben ganz, ganz viele benannt. Und das war auch der Punkt, der vielen gefehlt hat, dass man sagt, mein Ausbilder oder meine Ausbilderin setzt sich nie mit mir hin, spricht mal über den Stand der Ausbildung, sag mal, was kann ich schon richtig gut, hilft mir vielleicht dabei, meine besonderen Talente zu identifizieren, vielleicht auch meine Schwächen zu identifizieren und hilft mir dabei, die Ausbildung ja voranzutreiben und mich noch besser zu machen. Das wird ganz, ganz oft genannt und nicht nur bei Refas, sondern es gilt genauso in Praktikas von Studenten oder in der Referendarausbildung. Die Antworten waren irgendwie immer gleich. Würdest du das auch als sehr, sehr wichtiges Kriterium einstufen?
Ja, natürlich. Das ist bei uns, selbst wenn wir im Moment keine Ausbildung anbieten können, weil das digital gerade nicht so richtig möglich ist, wenn bei uns, also wir treffen uns ja jede Woche im Teams und darf zu dem anderen auch was sagen und sagen, das fehlt mir oder hier können wir nochmal was verbessern und Verantwortung ist ein ganz großes Thema, weil wenn ich Verantwortung bekomme, dann ist das ja auch ein Vertrauen, was mir entgegengebracht wird, dass der Arbeitgeber sagt, ja, ich vertraue dir das an und ich weiß, dass du das kannst. Und dass man auf Fehlern dann aber auch nicht rumreitet, weil Fehler dürfen gemacht werden, gerade in der Ausbildung. Und das, glaube ich, ist oft ein Problem, dass so auf Fehlern herumgeritten wird. Aber das, was richtig gut läuft, fällt unter den Tisch. Das ist natürlich dann... Und man lebt vom Lob. Das ist einfach so. Und so ein Schulterklopfen muss einfach sein, um jemanden nach vorne zu pushen und zu sagen, yes, ich bin gut und da mache ich weiter. Das macht mir Spaß.
Unbedingt. Wertschätzung ist generell, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema im Arbeitsumfeld. Und das verstehe ich auch immer nicht. Wirklich, du machst gerade eine Ausbildung. Das heißt ja auch, impliziert ja, du kannst es noch nicht. Du lernst es gerade. So. Und das heißt, Fehleranalyse finde ich immer super wichtig. Aber ich glaube, der Ton macht die Musik. Und Wertschätzung im Arbeits- oder Ausbildungsumfeld, ich glaube, da hat unsere Branche nicht überall. Es gibt Leuchttürme, aber Aufholbedarf. Wertschätzung. Generell, ich weiß nicht, warum das allen Menschen immer oder vielen Menschen so wahnsinnig schwer fällt, Wertschätzung oder Lob zum Ausdruck zu bringen. Und ich denke immer, wenn ich in einer Sekunde denke, wow, das hat derjenige oder diejenige aber gut gemacht, dann sage ich sofort hinterher auch, weil der Gedanke war ja da. Und ich glaube, vielleicht muss man da ab und zu, egal ob es jetzt gegenüber Azubis ist, Studenten, Referendaren oder einfach Kollegen oder Personal, einfach mal in sich reinhören. Und wenn du sowas denkst, dann kannst du es auch sagen, finde ich.
Richtig.
So, jetzt hast du deine Ausbildung ganz offensichtlich erfolgreich abgeschlossen. Wie ging es für dich beruflich weiter? Bist du auch deiner Ausbilderkanzlei treu geblieben? Hast du dir was anderes gesucht? Wie ging es weiter?
Ich bin der Kanzlei erstmal treu geblieben. Ich habe auch gerne in der Kanzlei gearbeitet, weil man eben dort auch viel Verantwortung auch nach der Ausbildung übertragen bekommen hat. Das war, ich glaube, ich muss mir überlegen, ich glaube, 4 Jahre war ich in der Kanzlei und dann kam der erste Ausbildungs-, Fortbildungs-, Weiterbildungsgang Rechtsanwalts- und Notariatsfachwirt. Und ich habe gedacht, das willst du machen. Ich wollte sowieso nicht so auf der Stelle stehen bleiben. Für mich war immer wichtig, dass es irgendwie nochmal weitergeht. Und habe meinen damaligen Seniorchef darauf angesprochen und habe gesagt, ich würde diese Fortbildung gerne machen. Würdet ihr mich unterstützen? Weil das ist natürlich, ich habe schon gesagt, nach der Ausbildung war das Gehalt jetzt nicht so immens hoch, dass ich jetzt sagen konnte, oh, das kann ich locker aus einer Tasche bezahlen. Und ich hatte halt die Idee, dass der Arbeitgeber da vielleicht was zugibt. Und ich habe mich damals auch schon informiert. Es gab Begabtenförderung. Ich habe gesagt, ich könnte auch Begabtenförderung kriegen. Dafür bräuchte ich ein cooles Zeugnis, weil mein Abschlusszeugnis nicht mit 1 war. Also ich habe zwar eine 2 im Abschlusszeugnis gehabt, aber es war halt nicht die 1, die man damals für die Begabtenförderung brauchte. Aber man konnte das auch im Rahmen eines Zeugnisses seines Arbeitgebers, konnte man diese Begabtenförderung bekommen. Und das, da war ich natürlich darauf angewiesen. Hab meinen Seniorchef angesprochen und hat gesagt, schaffst du sowieso nicht. Und das, was du wissen musst, bring ich dir bei. Und dann bin ich aus diesem Büro raus und habe gedacht, okay, und jetzt ist der Punkt leider erreicht, wo ich mir was Neues suche. Weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und dann habe ich mir was Neues gesucht. Anders als geplant, aber ich habe mich dann auf die Suche gemacht und gesagt, okay, jetzt muss ich den Schritt leider gehen, so gerne ich in der Kanzlei eigentlich auch war. Ich hatte dann noch den Juniorchef. Der hat mir tatsächlich das coole Zeugnis noch ausgestellt. Der war noch so fair. Aber trotzdem war für mich klar, nee, in der Kanzlei bleibe ich nicht.
Das ist eine Geschichte, die habe ich schon 1-2 Mal gehört. Ich habe Gott sei Dank auch dazu sehr viel Gegenbeispiele gehört. Ich persönlich kann es immer nicht verstehen, wenn ich Personal habe oder Angestellte, die sich weiterentwickeln wollen, warum fördere ich das nicht? Das ist mir gänzlich unverständlich. Und vielleicht, weil du jetzt gerade das als Grund geliefert hast, um dir eine andere Kanzlei zu suchen, was ist denn vielleicht aus Anwaltssicht der absolute Mehrwert, eine Rechtsfachwirtin in meiner Kanzlei zu haben? Was ist der Mehrwert? Warum ist das so wichtig?
Erstmal ist das auch eine Art der Wertschätzung, zu sagen, ich traue dir das zu. Man macht es ja auch ein Stück weit für sich. Klar, wenn die Kanzlei das hergibt, wir hatten damals eine Bürovorsteherin, hieß es da ja noch, und ich wusste, dass ich diesen Posten so schnell nicht kriegen werde, weil sie auch noch nicht so alt war, dass jetzt der Ruhestand bevorstand oder so. Aber das ist auch eine Wertschätzung. Und ich finde, man fördert doch seine Mitarbeiter und auch das Wissen der Mitarbeiter, weil ich kriege doch noch mehr Know-how. Ich wusste ja damals gar nicht, was in der Rechtsfachwirtsausbildung so ganz genau auf mich zukam. Aber allein so dieses Wissen, der will sich fortbilden, der will was dafür tun, dass es unserer Kanzlei noch besser gibt und dass wir hier noch mehr effektives Know-how reinbringen. Allein finde ich, muss schon ausreichend sein, zu sagen, den fördere ich. Wenn er gefördert werden möchte, dann fördere ich meinen Mitarbeiter und unterstütze das in irgendeiner Art und Weise.
Ja. Ja, ich glaube, was einfach der Knackpunkt ist, du bekommst ja sehr viel mehr rechtliches Hintergrundwissen noch im Rahmen der Fachwirtausbildung. Und ich verstehe nicht, wie man das nicht wollen kann.
Ja.
Also es ist doch eigentlich der Idealzustand, dass mein Personal noch mehr rechtliche Hintergründe kennen und lernen will, als ohnehin schon der Fall. Das heißt, das ist ja ein echter Mehrwert für mich als Anwältin. Davon kann ich ja nur profitieren. Und ich glaube auch, dass die Ausbildung als Rechtsfachwirtin eben dazu befähigt, auch viel mehr im Bereich Kanzleimanagement zu übernehmen. Und das ist ja auch eine echte Entlastung für den Anwalt oder die Anwältin oder die Kanzlei. Deswegen kann ich das immer nicht so ganz nachvollziehen. Jetzt hast du inzwischen ja auch positive Erfahrungen gemacht. Aber für alle die jetzt gerade überlegen, ach Mensch, ich würde doch auch gern noch den Fachwirt machen oder die Fachwirtin, hast du so ein paar Tipps, wie man diesen Wunsch vielleicht sinnvoll gegenüber den Vorgesetzten transportieren kann? Vielleicht hast du ja auch schon so ein paar Geschichten gehört, die funktioniert haben. Wie gehe ich das Thema am besten an?
Oh, das ist, meine eigene Erfahrung war jetzt ja nicht ganz so positiv. Im Nachhinein, also was danach alles kam, also ich brauchte dann nie viel drumherum reden, weil ich von vornherein immer gesagt habe, ich fange hier nur an, wenn auch Fortbildung großes Thema ist, weil das für mich halt ein wichtiges Thema ist. Ja, also ich glaube, wenn ich zu meinem Chef oder zu meinem Arbeitgeber reingehen muss oder reingehen möchte, um zu sagen, das hätte ich gerne, sollte ich wissen, was diese Ausbildung bietet. Also dass ich sage, passen Sie mal auf, es gibt diese Ausbildung und wenn ich die mache, dann kann ich das und das und das auch noch. Und das ist doch für diese Kanzlei so wahnsinnig wichtig. Oder es ist doch mehr wert für diese Kanzlei, wie wir es immer so schön sagen. Das wollen sie doch auch. Das ist doch auch in ihrem Sinne. Vielleicht so in die Richtung. Also ich habe da jetzt nicht, den Nonplusultra-Tipp, dass ich sage, das musst du sagen, damit es klappt. Ich glaube, es muss schon, also ich glaube nicht, dass ich anfangen kann. Ich bin 2 Wochen in der Kanzlei und sage so, ich möchte jetzt die erste Fortbildung haben. Das geht wahrscheinlich nicht. Das muss schon irgendwo so ein bisschen, dass man sich kennt und dass man weiß, wie der andere arbeitet. Und aber wenn man eine gewisse Zeit in der Kanzlei ist oder halt tatsächlich übernommen wird, dass man dann schon sagen kann, Mensch, jetzt bin ich schon so und so lange in der Kanzlei und es gibt diese Fortbildung und die würde mir in meinem Bereich, was ich übernehme oder die nicht bearbeite, einen Mehrwert bringen, weil ich dort noch mehr rechtliches Know-how kriege oder weil es dort wirklich die innovativen Tipps gibt, wie man das noch effektiver gestalten kann. Ich glaube, dann soll den Arbeitgeber auch sagen können, da hast du recht, oder ihm dann auch Gegenargumente liefern können, warum es ihm nicht der Fall ist und vielleicht eine andere Ausbildung oder Fortbildung vielleicht interessanter sein könnte oder so.
Wobei das doch eigentlich schon hervorragende Tipps sind. Also wenn ich schon Refer bin und wechsle in eine neue Kanzlei, dass ich dieses Thema, wenn ich es denn im Herzen schon trage, einfach zum Gegenstand des Vorstellungsgesprächs mache.
Genau.
Weil dann sind die Fronten gleich klar. Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp.
Mhm.
Und wenn ich eben in einer Kanzlei bin und möchte dort irgendwann diese Fortbildung machen, dass ich mich wirklich vorbereite auf das Gespräch und mental mit der Einstellung reingehe. Ich verkaufe das jetzt.
Ja.
Und das setzt natürlich auch voraus, dass ich mich informiert habe, was ist das? Wie lang dauert es? Was kostet es? Gibt es vielleicht für mich persönlich aufgrund meiner Notenlage Fördermöglichkeiten? Und was bietet das der Kanzlei? Also letztlich, ich verkaufe ein Auto.
Ja, genau.
Das sind doch eigentlich hervorragende Tipps, finde ich. So, du hast jetzt die Kanzlei gewechselt, weil es wegen der mangelnden Fortbildungsmöglichkeiten für dich nicht weiterging. Ich kenne die Geschichte. Ich glaube, es war dann auch schon die zweite Kanzlei.
Yeah.
Ich fand die ganz, ganz zauberhaft, denn auch die Anwältin, mit der du gearbeitet hast, lange Jahre, war was ganz Besonderes. Erzähl mal die Geschichte, ich finde die so großartig.
Ja, also ich habe in der Kanzlei, in meiner ehemaligen Ausbildungskanzlei, habe ich schon im zweiten Ausbildungsjahr für eine Anwältin gearbeitet, die dort ihr Referendariat gemacht hat. Die ist dann auch Anwältin, also hat sich zulassen lassen und ist in dieser Kanzlei als angestellte Anwältin angefangen. Das Besondere ist, sie hat es im zweiten Bildungsweg gemacht. Das heißt also, sie hat erstmal 3 Kinder bekommen, war eine Zeit lang mit ihrem Ehemann in Spanien, weil der in der Kaffeebranche tätig war. Und als sie dann wieder in Deutschland gewohnt haben, da hat sie für sich beschlossen, ich studiere jetzt noch Jura. Und da war sie, also als das Studium beendet war, war sie um die 50. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber so um die 50 war sie. Und hat halt in meiner Kanzlei als angestellte Anwältin gearbeitet. Und ich habe für sie gearbeitet. Also sie war immer für sie war ich zuständig damals. Schon in der Ausbildung und nachher nach der Ausbildung auch. Und dann kam ja dieses Thema, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt wechsle ich. Ich möchte hier weg. Das habe ich ihr dann auch erzählt. Tat mir für sie auch unheimlich leid, weil wir total gut miteinander harmoniert haben. Und dann kam sie irgendwann in einer stillen Stunde quasi nochmal auf mich zu und sagte, Silke, also hat mich beim Vornamen angesprochen und gesiezt, haben wir auch bis dato immer genauso gemacht. Silke, haben Sie mal Zeit, mit mir zusammen Kaffee trinken zu gehen? Und ich denke, ja, okay, können wir mal machen. Ich muss was mit Ihnen besprechen. Und dann haben wir uns in einem Eiscafé getroffen an einem Nachmittag nach Feierabend. Und dann erzählte sie mir, passen Sie auf, ich möchte auch aus dieser Kanzlei raus. Ich möchte mich selbstständig machen, aber nur, wenn Sie mitkommen. Ich finanziere Ihnen die Fortbildung, komme, was wolle, aber Sie müssen mit mir zusammen in die Selbstständigkeit gehen. Und ich habe sofort Ja gesagt. Ich sage sofort, kein Thema. Gesagt, getan. Also wir haben dann beide quasi unser Angestelltenverhältnis gekündigt, zeitgleich. Und haben uns dann in Oberndorf, das ist ein ganz kleines Nest im Landkreis Cuxhaven, in einer kleinen Kanzlei selbstständig gemacht. Also sie hat sich selbstständig gemacht, aber ich war halt dabei und haben dort über 20 Jahre lang zusammen gearbeitet.
Ich finde die Geschichte so phänomenal. Und der Witz ist, ich höre sie gerade zum zweiten Mal und ich habe auch jetzt wieder so ein bisschen Gänsehaut, weil ich finde das so wunderschön.
Ja.
Also sowohl die Geschichte, wie ihr zusammengefunden habt in der neuen Kanzlei, als auch die Geschichte der Anwältin.
Mhm.
Ich finde das mega großartig, dann einfach zu sagen, ja, zweiter Bildung ist mir egal, ich mache das jetzt, ich will das machen. Ich mache das. Finde ich großartig. Und ihr habt ja wirklich lange zusammengearbeitet und euch verbindet ja auch sehr viel. Kanzlei-Babys zum Beispiel.
Ja, also Ich bin ja quasi bei ihr angefangen. Ich weiß, glaube ich, damals im September oder so haben wir angefangen. Ich habe dann auch zeitgleich die Fachwirtsfortbildung begonnen. Ich war also alle 2 Wochen, freitags und samstags in Hannover zur Fortbildung. Und im Rahmen dieser Fortbildung wurde ich das erste Mal dann auch schwanger. Das war gar nicht so unbedingt geplant, aber manchmal kommt es halt anders, wie es ist. Es ist schneller, wie es ist. Und das war für sie aber auch kein Problem. Also ich hatte beim ersten Mal, wie ich reingehen musste und musste ihr gestehen, Frau Ritter, ich bin schwanger, hatte ich unheimlich schlechtes Gewissen, das gebe ich ja so ganz ehrlich zu. Also gerade in die Selbstständigkeit gestartet und dann kommt die Angestellte und sagt, ich bin schwanger. Aber das hat sie so souverän übernommen und dann so angenommen und hat gesagt, überhaupt kein Problem, auch das kriegen wir hin. Ja, und das hat sie quasi 4-mal mit mir durchmachen müssen, weil ich während der Zeit, mit ihr zusammengearbeitet habe, ich 4 Kinder gekriegt. Und das haben wir jedes Mal. Also sie hat alle 4 Babys mit mir zusammenbekommen.
4 Kanzlei-Babys. Ja, ich finde das so großartig. Ja. Und ich finde, das ist auch ein super wichtiges Thema, weil das ja zeigt, Familie und Karriere geht ja und sogar noch in Kombi mit der Fachwirtausbildung. Mhm. Ich bin ehrlich, ich finde, das hört sich furchtbar anstrengend und schwierig an. Vielleicht magst du aus der Zeit mal so ein bisschen berichten, um allen Mut zu machen, dass man das wohl wuppen kann, wenn man will. Also einfach war es ja sicher nicht.
Nee, also aber ich war damals schon, Gott sei Dank, schon ein ziemlich organisierter Mensch. Also ich habe schon immer gut und vorausschauend versucht zu planen. Es klappt gerade mit Kind klappt das natürlich nicht immer. Was natürlich wichtig war, ich hatte meinen Mann an meiner Seite und der kannte mich und er wusste, was für ein verrücktes Huhn ich bin und dass er einem verrückten Huhn auch keine Steine in den Weg legen sollte, wenn es sich irgendwas in den Kopf setzt. Der stand also immer hinter mir und hat gesagt, komm, das ziehen wir zusammen durch. Ich hatte meine Familie, also ich hatte meine Eltern, ich habe meine Schwiegereltern, zu denen wir ein sehr gutes Verhältnis hatten und haben. Die mich total unterstützt haben und meine Chefin letztlich auch, die auch gesagt hat, das kriegen wir alles hin. Wir legen unsere Kanzleizeiten so, dass dann freitags nachmittags die Kanzlei halt auch zu war, dass sie nur noch morgens hingehen musste. Das war für sie überhaupt kein Problem. Also man braucht ein Background, also man braucht Leute im Hintergrund. Man kann es alleine das zu schaffen, ist schon schwierig. Aber wenn man ein paar Leutchen hat, auf die man sich verlassen kann und die einem da den Rücken stärken, dann ist das machbar, wenn man das will. Also man muss selber natürlich wollen. Man muss sagen, ey, ich habe auch den Arsch in der Hose und den Mumm, das durchzusetzen und ich will das. Und das war für mich auch so. Ich habe gesagt, ich breche das jetzt nicht ab. Ich hätte natürlich sagen können, ich mache den nächsten Kurs weiter. Das haben sie mir auch angeboten. Aber ich sage, no way, das ist meins und ich will das jetzt durchziehen. Und ja, habe ich dann auch gemacht. Und die Notars, also die zweite mündliche Prüfung, da war mein Mann mit, da war unsere Tochter, ich glaube, 6 Wochen oder 8 Wochen alt. Da sind wir da zusammen hin. Wir mussten nach Celle damals fahren. Er ist dann mit Ann-Kathrin durch die Gegend geschoben und ich habe meine mündliche Prüfung abgelegt. Ging.
Ich finde das phänomenal und ich finde, das macht richtig, richtig viel Mut. Und du hast es ja nicht nur während der Fachwirtausbildung irgendwie hingekriegt, sondern danach ja noch 3-mal,
ja,
das mit dem Beruf zu vereinbaren. Und bis heute ist ja nicht so, dass alle Kinder aus dem Haus sind. Also du bist auch jetzt noch eine Expertin darin, Familie und Beruf zu kombinieren.
Ja, definitiv. Also ich bin immer, also das erste Mal, wie ich schwanger war, musste meine Chefin mich quasi aus dem Büro rausschubsen und sagen so, du gehst jetzt bitte mal in die Mutterschutzzeit, ich darf dich nicht beschäftigen, weil mir ging's gut und ich habe immer gesagt, ich kann morgen noch mal kommen, ist gar kein Problem. Dann hat sie immer gesagt, du bleibst jetzt zu Hause. Aber ich bin nach 8 Wochen, also nach der Mutterschutzzeit, bin ich immer sofort wieder angefangen. Zwar in Teilzeit, weil klar, man muss das ja auch alles miteinander kombinieren können. Und ganz ehrlich, als bei den großen Mädels gab es auch noch keine Krippe oder sowas. Also man war schon bis zum 3. Geburtstag, bis sie dann wirklich in den Kindergarten gehen durften, war man schon darauf angewiesen, dass man Unterstützung hat. Aber ja, ich habe das immer irgendwie organisiert bekommen. Plan A gab es immer, Plan B und C allerdings auch.
Ja, du bist halt so total der Orga-Freak, ja. Überlässt nichts dem Zufall. Und weil wir es gerade von Mutterschutz hatten, das ist ein hervorragendes Stichwort, du hast ja nicht nur in der Kanzlei gearbeitet und 4 Kinder erst bekommen und bist dabei, sie großzuziehen, sondern du hast auch wirklich viel in Zeitschriften publiziert. Ich glaube unter anderem in Reno Praxis, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwar just zu Themen wie Mutterschutz für Refas, Rifa und Nova, klar. Andere familienrechtliche Themen oder Rifa-Themen finde ich mega, mega spannend und super cool, weil das ist auch etwas, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Auch das ist eine tolle, tolle Aufgabe, die du, und ja, publizistische Aufgabe, die du als Rifa und jetzt Fachwirtin nebenher auch noch erledigst. Und ich glaube, das Schreiben liegt dir so ein bisschen im Blut. Ich meine nämlich, du hast ja auch für regionale Zeitungen noch geschrieben.
Ja, das mache ich tatsächlich nach wie vor.
Ich glaube sogar nach wie vor. Und ich glaube sogar ein bisschen eigenes Einkommen zusätzlich dadurch noch. Also du musst ein wirkliches Orga-Talent sein, weil sonst kriegt man das ja alles gar nicht unter den Hut. Erzähl mal so ein bisschen, was gefällt dir so am Publizieren?
Also zum Publizieren bin ich, ich hab auch schon als Jugendliche gerne geschrieben. Aufsätze schreiben im Deutschunterricht war mein Favorite. Das hat meine Deutschnote auch immer ganz weit nach vorne gebracht, weil ich immer ganz viel schreiben konnte und mochte. Das habe ich auch eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise gemacht. Als mein Schwiegervater hat damals für unseren kleinen Ort hier so eine Chronik geschrieben, da habe ich ihm damals schon beigeholfen. Aber ich bin, also als ich mit Ankatrin, meiner Ältesten, im Mutterschutz war, hatte ich Langeweile. Ich gebe es ja ganz ehrlich zu, ich saß zu Hause und habe gedacht so, boah, es war Winter, es war Dezember, im Januar ist sie damals zur Welt gekommen. Und dann habe ich die Reno Praxis gelesen und die haben damals Autoren gesucht. Und ich denke, oh, das probierst du mal aus. Und dann habe ich einen kleinen Testartikel geschrieben. Und das hat mir total gut gefallen und dann bin ich da auch so beigeblieben. Und mittlerweile schreibe ich ja nicht nur für die Reno Praxis, sondern auch für die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte vom Kiel Verlag, also auch schon ganz viele Jahre jetzt für beide Zeitschriften. Und ich liebe es, für diese Themen zu recherchieren, auch mal für ein unbekanntes Thema. Also ich habe auch mal so Themen angefasst, wo ich nicht so viel Praxiserfahrung hatte und wo man sich dann mal durch die Fachbücher wälzen oder durchs Internet wälzen musste, um da dann die entsprechenden Informationen zu erhalten. Und das habe ich auch in dem journalistischen Bereich dann irgendwann so ein bisschen ausgelebt. Also ich habe ja immer in Teilzeit gearbeitet und habe immer so ein bisschen nebenbei geguckt, was kann man noch machen, dass man zeitlich unabhängig ist. Weil Kanzleibetrieb ist natürlich jetzt, da hat man feste Zeiten, zu denen man arbeitet. Und Kindergarten hat auch feste Zeiten und Schule genauso. Das musste ich immer irgendwie kombinieren. Und habe mir dann halt eine regionale Tageszeitung, die suchten auch, da habe ich mich dort mal beworben und gesagt, ich könnte mir das vorstellen, so ab und zu mal was aus meiner Region zu schreiben. Ist nochmal was anderes wie Berichte für die Ausbildungszeitschriften. Das ist dann nochmal wieder was anderes. Da musste ich mich auch so ein bisschen, das war wieder eine Herausforderung, die ich angenommen habe und habe gesagt, ich teste mich mal aus. Und das mache ich nach wie vor, so schöne Geschichten. Also ich bin jetzt nicht die rasende Reporterin, die zum nächsten Verkehrsunfall eilt und dort, das mag ich nicht. Ich liebe es, schöne Geschichten zu schreiben. Ich liebe es zum Beispiel, Geschichten über ein goldenes Brautpaar zu schreiben und die Geschichte von denen zu erfahren und wie war das bei denen, als die damals geheiratet haben. Das liebe ich, weil das so herzliche Geschichten sind. Das ist so mit Schmalz so ein bisschen, dass man das so ein bisschen rüberbringen kann. Und das ist noch so ein schöner Kontrast zu dem rechtlichen, zu den rechtlichen Beiträgen, die man schreibt. Und das ist halt ein bisschen, das ist bei mir auch Leidenschaft. Das ist tatsächlich, das Schreiben ist bei mir eine Leidenschaft. Ich werde bestimmt irgendwann auch mal ein Buch schreiben, wenn ich mal ganz viel Zeit dafür habe.
Ich traue dir das auf jeden Fall zu. Und die Leidenschaft merkt man ja auch an, wenn du drüber sprichst. Und ich finde, das ist so ein wunderschönes Beispiel, um plakativ wirklich zu zeigen, in wie vielen Bereichen man sich als Rifa-Fachwirtin eben selbst verwirklichen kann. Also jetzt klar, das mit der lokalen Presse eignet sich jetzt vielleicht nicht für jedermann, aber dieses rechtliche Publizieren finde ich mega spannend und das ist ein schöner, ja, weiterer Aspekt, mit dem man sich eben beruflich selbst verwirklichen kann. Ich finde das ganz, ganz großartig. Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast dann in Teilzeit gearbeitet, klar, wegen der Kinder. Ich weiß aber, dass diese wunderschöne Symbiose mit deiner Anwältin irgendwann zu Ende gegangen ist. Ich meine, sie ist in Rente gegangen und hat dann die Zulassung zurückgegeben. Wurde die Kanzlei geschlossen oder wurde die übernommen? Wie ging es da weiter?
Nein, also wir waren ja eine ganz kleine Kanzlei, wirklich auf dem platten Land. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner dieses Dörfchen hat. 400 oder 500, weiß ich gar nicht. Unter uns war noch eine Steuerberaterkanzlei. und ein Versicherungsbüro, mit denen haben wir uns quasi so ein Bürogebäude geteilt. Und wir waren verwaltungsrechtlich ausgelegt. Also das war für unsere Region war das gut, weil wir hier viel mit Windkraft, und das war damals gerade so ganz groß im Kommen, und Baugenehmigungsverfahren, was da so alles zugehört, da hatten wir so einige ganz spannende verwaltungsrechtliche. Boah, das war damals gar nicht so unspannend, aber es war, also sie hat damals schon mal Ausschau gehalten, aber es war halt dadurch, dass das so eine ländlich geprägte Kanzlei war, war das halt wahnsinnig schwer, dort jemanden zu finden, so dass sie sich letztlich dann auch entschieden hat, gar nicht großartig zu suchen, sondern die Kanzlei dann tatsächlich zu schließen und zu sagen, Nachfolge kam nicht. Also dann hätte man vorher vielleicht schon jemanden dazu holen müssen, das wäre eine Option, aber dafür war die Kanzlei dann wiederum zu klein. Also wir hatten ja nur zwei Räume, also ihren Kanzleiraum, und ich habe da vorne im Sekretariat in meinem Schreibtisch gesessen. Dann hätten wir uns räumlich schon anders orientieren müssen, und das war damals kein großes Thema. Das war für sie war klar, dass sie die Kanzlei schließt und mich dann quasi entlassen musste. War schade damals.
Eine Ära ging zu Ende, ja, tatsächlich. Sozusagen. Ja, und ich glaube, ne, so wie es klingt, es ist aber ein Problem, das sich gerade im ländlichen Raum ganz vielen Kolleginnen und Kollegen stellt, die gerne ja den verdienten Ruhestand wollen. Ich habe eine ganz spannende Veranstaltung besucht in Stendal, organisiert von der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt. Da war genau das Thema. Und da sind einige Kollegen, die ja jemanden suchen, der die Kanzlei übernimmt. Und es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer, jemanden dazu zu bewegen, so ein bisschen in den ländlichen Raum zu ziehen oder einen kleineren Ort. Was mich ehrlich gesagt wundert, weil in Berlin selbst gibt es den totalen Trend raus aus der Stadt. Mhm. Also alle wollen irgendwie raus aus der Stadt. Ich weiß nicht, ob dann da vielleicht nicht so viele Anwälte dabei sind. Werden wir wohl nie erfahren. Wie ging es dann für dich weiter? So, deine Kanzlei.
Meine Kanzlei.
In der die ganzen Kanzlei-Babys großgezogen sind.
Wäre ich wahrscheinlich heute.
Die gab's nicht hier. Wo bist du dann hin?
Also, ich wäre wahrscheinlich noch da. Also, ich habe mich dann, also sie hat mich Gott sei Dank rechtzeitig informiert. Also der Schritt kam bei meiner Arbeitgeberin tatsächlich, als Bea ein Thema war. Da hat sie gesagt, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Jetzt noch dieses ganze Digitalisieren und, da hatte sie, das wollte sie sich einfach nicht mehr antun. Ihr Mann war sowieso schon im Ruhestand und sie hat gesagt, so jetzt ist für mich genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt gebe ich das auf. Hat mich aber auch wirklich rechtzeitig darüber informiert, sodass ich mich in aller Ruhe umschauen konnte und habe dann auch überlegt, wie geht der Weg für mich weiter. Ich habe mich an eine Recruiterin gewendet, die so im Hamburger Bereich unterwegs war, und habe ihr gesagt, ich würde gerne vielleicht so Richtung Hamburg, weil es auch finanziell noch ein bisschen spannender sein könnte, aber nach Möglichkeit schon die Option zu bekommen, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Das kannte ich jetzt durch meinen journalistischen Bereich, das, was ich schon gemacht habe, dass es geht, dass ich zu Hause sehr gut arbeiten kann. Das war 2017, und da war dieses Thema Digitalisierung in Anwaltskanzleien ja noch nicht en vogue, oder wie sagt man so schön, also das war ja noch so gar nicht Thema. Und ich habe dann gesagt, ja, für 2 oder 3 Tage wirklich nach Hamburg zu pendeln mit 4 Kindern, von denen noch keins volljährig war, die waren also zu dem Zeitpunkt noch alle minderjährig und schulpflichtig. Das kann ich mir nicht antun. Also wenn ich dann morgens 6 aus dem Haus muss, quasi noch bevor die Kinder zum Schulbus gehen, und abends 8 oder was wieder zu Hause bin, das war nicht machbar. Und für eine Teilzeittätigkeit nach Hamburg zu pendeln, ist noch utopischer. Also das kam für mich dann auch letztlich nicht in Frage. Der zweite Gedanke war, okay, machst dich vielleicht als Refa selbstständig, bietest einen Büroservice an. Hatte ich dann auch schon gesehen, es gab einige, die machten das schon. Da hätte ich aber auch so viel arbeiten müssen, um allein die Krankenversicherungsbeiträge zu wuppen, die man ja dann selber komplett selber zahlen muss. Da hätte ich auch Vollzeit arbeiten müssen, um dann zu sagen, es lohnt sich für mich. Ja, und dann habe ich der Recruiterin eine Absage erteilt, haben gesagt, nee, sorry, kommt im Moment nichts von dem Betracht, so ohne, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, ist es nicht. Und dann habe ich eine kleine Kanzlei auch bei uns in der Region gefunden, wo ich dann auf Minijob-Basis angefangen bin. Das war eine Verkehrsrechtskanzlei. Und habe meinen journalistischen Bereich einfach so ein bisschen ausgeweitet. Und habe für mich beschlossen, okay, dann gehe ich in den journalistischen Bereich und mache da mehr. Konnte ich auch bei unserem Tageblatt, die haben dann auch ein paar mehr Aufträge für mich ans Land gezogen, dass ich dann da mehr machen konnte. Aber ich wollte halt immer diesen Fuß in der Tür haben. Ich habe gesagt, das ist eigentlich mein Job und in dem möchte ich gerne bleiben. Und es war mir wichtig, dass ich irgendwo in der Kanzlei unterkomme. Und die haben mich halt dann habe ich in der verkehrsrechtlichen Kanzlei gearbeitet. Hätte dort vielleicht auch mehr arbeiten können, aber dann hätte ich das Notariat gemusst. Und ich habe zwar die Fortbildung damals nochmal gemacht, ich bin zum Auditorium nach Celle gefahren und habe für mich festgestellt, nein, ich werde mit dem Notariat werde ich nicht warm. Auch wenn das eigentlich ein schönes und selbstständiges Arbeiten ist. Also meine Kollegin hat ja wahnsinnig viel selbstständig gemacht an der Kanzlei. Die hat ja alles vorbereitet, die hat die Vorgespräche geführt. Also es ist total, total selbstständiges Arbeiten. Aber es war nicht meins. Ich konnte es nicht. Und ich habe dann die Verkehrsrechtsgeschichten bearbeitet, aber nicht mehr. Ja.
Das kann ich aber verstehen. Also ich glaube, Notariat ist halt wirklich also richtig trocken. In meiner Wahrnehmung, du hast ja als Anwalt auch immer wieder mit Verträgen und so zu tun. Das ist das Schlimmste, was bei mir immer auf dem Tisch landen konnte. Echt, ich finde es mega langweilig, super unspannend. Und da stecken oft auch eben nicht diese Geschichten aus dem Leben dahinter. Nee. Ich meine, du hast jetzt ganz viele Bereiche, in ganz vielen Bereichen schon gearbeitet. Verwaltungsrecht, Straßenverkehrsrecht, Verkehrsrecht. Das sind einfach andere Geschichten. Und es sind für mich persönlich, mag jeder anders sehen. Wir brauchen ja auch Notare. Für mich ist das nicht das, was fetzt. Nee. Kann man das einfach sagen. Und ich glaube, ich kann es auch mega gut verstehen, dass man keine Lust hat, jetzt so lange Anfahrtswege. Das wären für dich ja bestimmt 1,5 Stunden irgendwie einfache Strecke oder eine Stunde.
Mindestens.
Das ist ja super wasted time. Und man kann zwar immer auf dem Weg zur Arbeit irgendwie auch was erledigen, kann ich aber gut verstehen. Und es ist in der Tat so, zu der Zeit war ja Homeoffice und Digitalisierung überhaupt noch kein Thema. Und so sehr gerade, also in dem Moment, wo wir aufzeichnen, alle Welt wieder schreit, ja, RKI-Files, das war ein Dienst letztlich, so ätzend und furchtbar und tragisch das alles war, den uns die Pandemie erwiesen hat. Das muss man so sagen. Ich glaube, sonst säße ich jetzt hier auch nicht mit voller Technik zu Hause. Ist alles letztlich Corona geschuldet. So, du bist aber ja nicht in dieser kleinen Kanzlei geblieben, sondern ist es für dich weitergegangen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du weiter gesucht hast oder gefunden wurdest, aber die Wartezeit auf das, was du wirklich willst, die hat sich ja gelohnt letzten Endes. Du bist nämlich bei Carola gelandet. Und witzigerweise, das ist ja auch nicht in der Nähe, sondern die sitzt ganz woanders. Und ich fand schon die Bewerbungssituation mega. Erzähl mal, wie das zustande kam. Wie war das Bewerbungsgespräch und wie ging es weiter?
Also ich habe dann von 2018 bis 2021 habe ich also in dieser kleinen Kanzlei gearbeitet. Und irgendwann kam diese Recruiterin aus Hamburg wieder auf mich zu. Die wusste ja, dass ich gerne was mit Homeoffice-Möglichkeiten haben möchte. Und das war halt eben noch, Corona war ja da gerade erst so im, also es war ja noch nicht so ganz extrem. Aber die kam und sagte, pass mal auf, ich hätte eventuell eine Kanzlei für dich. Die sitzt aber in Krefeld damals noch. Ja, sag ich, das ist Nordrhein-Westfalen, wenn ich das so richtig weiß. Ja, sagt sie, aber die ist komplett digital. Und ich habe gedacht so, ja, okay, komplett digital. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, also dass das funktioniert. Und habe gesagt, okay, die will ich kennenlernen. Und da habe ich ihr meine Bewerbungsunterlagen, meine aktuellen, zukommen lassen. Die hat sie dann an Carola weitergeleitet und dann dauert das auch gar nicht lange. Und sie sagte, Carola möchte dich kennenlernen. Wir wollen ein Vorstellungsgespräch vereinbaren. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich nach Krefeld reisen. Nee, das geht gar nicht. Das machen wir digital. Das machen wir für Videocall. Carola sitzt gerade in Amerika. Die macht gerade eine mehrmonatige Tour in Amerika, weil die Kinder noch nicht schulpflichtig waren. Also ihre Kinder noch nicht. Die haben die Zeit noch mal einmal genutzt. Und ja, okay, machen wir. Sie saß also in einem Starbucks in Amerika. Ich saß oben im Kinderzimmer, weil ich meine Ruhe brauchte und hier alle rumwuselten. Und die Recruiterin aus Hamburg war da dann auch noch mit bei. Und ja, dann haben wir das quasi digital geführt. Haben zwei Sätze miteinander gesprochen und zu dem Zeitpunkt war mir schon klar, ey cool, da will ich hin. Und Carola hat es Gott sei Dank genauso gesehen. Also wir haben, ich glaube, eine halbe Stunde oder irgendwas haben wir miteinander gesprochen. Und dann sagt sie, so, also ich würde für mich da jetzt einen Haken hintermachen. Und ich sag, ja, ich auch. Aber scheiße, jetzt muss ich kündigen. Jetzt muss ich meinem Chef erzählen, dass ich ihn jetzt verlasse. Weil ich habe mit ihm auch gern zusammengearbeitet, so ist es nicht. Ja, Also ich habe mein Bewerbungsgespräch online geführt und es hat auch ja ganz lange gedauert, bis wir uns überhaupt kennengelernt haben. Also weil sie war ja noch in Amerika, wie ich angefangen bin. Ich bin damals den 1. Juni angefangen, da war sie noch in Amerika. Und ich habe hier in Norddeutschland gesessen und habe von ihr alles, beziehungsweise von, ja, ich habe dann alles zugeschickt bekommen. Das hat damals ihr Bruder von hier aus ein bisschen gehandelt, dass ich meine Unterlagen und meinen Laptop hier alles bekomme. Bin damals den 1. Juni dann angefangen, habe morgens mein Laptop aufgeklappt, habe dann eine Einführung bekommen, so das und das ist unser Programm und jetzt viel Spaß. Und dann war ich in dieser Kanzlei. Boom. So schnell kann es manchmal gehen und ich bereue es keinen Tag.
So schnell kann es manchmal gehen und ich finde das so phänomenal und ich kenne euch ja jetzt beide und das klingt jetzt flapsig, aber ich finde, es passt auch wie Arsch auf Eimer.
Ja.
Und ich habe auch wirklich, als du es erzählt hast, diese Situation, Carola im Starbucks, du digital zu. Ich habe das wirklich vor Augen gehabt. Ich finde das so unfassbar gut. Und Carola ist sowieso, finde ich, ihrer Zeit weit voraus gewesen mit der ganzen Digitalisierung der Kanzlei. Ich finde auch, ihr passt super gut zusammen. Und was ich auch super cool finde, du bist wirklich nie in dieser Kanzlei.
Nee.
Habe ich das so richtig verstanden? Du bist nie da.
Also ich habe
noch nie da gewesen.
Ich habe weder die Krefelder Kanzlei, mittlerweile haben wir ja den Standort nach Köln verlegt, noch war ich bislang in der Kölner Kanzlei. Also ich habe Carola persönlich schon kennengelernt. So weit waren wir denn ja schon. Aber nein, ich bin noch nicht einmal in der Kanzlei gewesen, um dort zu arbeiten. Wenn wir zusammenarbeiten, dann machen wir das im Team irgendwo anders, dass wir das im Rahmen einer Vacation oder so vereinbaren, aber dass ich jetzt irgendwie in die Kanzlei muss, um von dort aus zu arbeiten, nein, brauchte ich noch nicht einen Tag.
Finde ich großartig. Und ich weiß, ganz viele Kolleginnen und Kollegen hören diesen Podcast gerne im Auto. Für alle, die jetzt so verwirrt sind, dass sie kurz rechts ranfahren müssen. Silke, erzähl doch mal kurz, wie setzt ihr das denn digital um, den Workflow, damit alle Kolleginnen und Kollegen gleich wieder weiterfahren können und nicht so viel Zeit verlieren? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht der Arbeitstag organisatorisch, technisch aus? Weil wenn ich nicht zusammen sitze, dann ist es ja auch nicht so einfach, mal eben kurz eine Frage zu stellen, Dinge abzustimmen. Wie macht ihr das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das ist gar nicht so kompliziert und gar nicht so schwierig, wie sich das immer alle vorstellen. Also wir arbeiten mit Microsoft Teams. Wir haben diesen Chat von Microsoft Teams. Und dort kann man sofort auf Fragen reagieren. Das läuft bei mir immer nebenbei. Und wenn irgendjemand, sei es jetzt Carola oder auch Eva in Berlin, als Anwältinnen, die sagen, bereit mal bitte eben einen Schriftsatz vor. Oder auch meine Kollegin, die sagt, kannst du mir mal ihm helfen, was muss ich da tun? Da kann ich sofort drauf reagieren. Also das ist nicht schwierig. Man muss sich darauf einlassen. Klar, es ist halt eben nicht das persönliche Gespräch und ich tapp's mal eben ins Büro und sag, hier kannst du mir mal helfen oder guck mir mal über die Schulter. Wobei auch das rein theoretisch machbar ist, indem man einfach mal eben eine Videosession macht. Das ist ja auch, es ist schon machbar. Man muss sich darauf einlassen, dass es eben halt nicht von Angesicht zu Angesicht ist, sondern von Bildschirm zu Bildschirm. Oder manchmal halt auch wie mit den sozialen Medien, wenn man sich darüber austauscht und unterhält. Und ich habe für mich auch den Anspruch, dass wenn Fragen auftauchen, dass man da sofort drauf reagiert, damit eben jeder in seinem Flow bleiben kann und sagen, ich bin gerade in der Sachbearbeitung und ich brauche mal eben gleich explizit darauf eine Rückmeldung. Es geht. Es funktioniert. Wie schon gesagt, man muss sich halt drauf einlassen, dass das ein bisschen anders ist als im Live-Leben oder in der Live-Kanzlei. Aber es ist nichts anderes eigentlich. Also man tauscht sich genauso aus. Ja, so, dass man eben so am...
Ich glaube auch, es ist einfach...
Gewöhnung, genau. Man muss sich dran gewöhnen. Und man muss sich halt drauf einlassen. Da tun sich viele schwer mit.
Ja, ich glaube auch. Aber ich finde, wir haben jetzt alle die Erfahrung gemacht, gerade durch, sage ich es wieder, durch die Pandemie, dass ganz viel eben auch online geht. Und für mich persönlich macht es heute im Prinzip keinen Unterschied mehr, ob ich die Person über die Webcam sehe. Ich habe ja auch einen unmittelbaren Eindruck. Ja, sie sitzt jetzt nicht körperlich vor mir, aber ich sehe die Mimik, ich sehe die Gestik. Für mich macht das überhaupt keinen Unterschied mehr. Ich erlebe es aber auch, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen sagen, ach Mensch, ist es schön, dich mal wieder persönlich zu sehen. Ja, das ist so. Da kann man sich auch mal vielleicht, wenn einem da danach ist, mal kurz drücken. Aber ansonsten macht es für mich überhaupt keinen Unterschied. Und es gibt so großartige Tools. Ich durfte mal eins testen. Das ist ein komplettes virtuelles Büro. Da loggst du dich auch ein. Alle anderen können sehen, ob du gerade quasi in deinem Büro sitzt, sozusagen in Anführungszeichen. Und du kannst auch einstellen, dass sichtbar ist, bin ich gerade in einem Telefonat, bin ich gerade in einem Meeting, bin ich verfügbar. Finde ich super, super cool. Es gibt ja einige Firmen, die solche Lösungen anbieten. Man muss sich, glaube ich, einfach nur einmal durchringen. Okay, ich gucke mir jetzt an, wie funktioniert das. Dann benutze ich das mal. Und irgendwann ist es selbstverständlich, so wie man auch selbstverständlich jetzt halt zoomt oder dieses Tool nutzt, das wir heute benutzen. Es ist alles eine Gewöhnungssache. Und ich finde die digitalen Möglichkeiten phänomenal, weil sie mir persönlich, ich bin auch viel im Homeoffice, so viel mehr Freiheiten lassen, meine Arbeit einzutakten, meinen Alltag drumherum zu legen. Ja, so rum ist es bei mir. Es ist nicht so, dass ich die Arbeit um den Alltag lege, sondern das bisschen Alltag irgendwie um die Arbeit. Aber es ist alles mit digitalem Arbeiten so viel einfacher, finde ich. Und habt ihr dann auch sowas, weil du sagst Teammeetings, habt ihr die regelmäßig? Macht ihr das spontan nach Anfall? Oder gibt's wirklich so feste, was weiß ich, Wochenrunden, Tagesrunden?
Also wenn wir das schaffen und es keine Gerichtstermine oder irgendwelche wichtigen Besprechungstermine gibt, ist bei uns montags morgens Teams angesagt. Das heißt, dann haben wir eigentlich um 9:30 ist immer so eine Zeit. Dann können auch alle in die Kanzlei kommen, weil wir haben ja natürlich alle irgendwie Kinder und auch noch kleinere Kinder. Meine sind dann bei weitem dann schon die Ältesten, sodass das jeder für sich dann auch irgendwie einrichten kann. Eigentlich ist so 9:30 montags morgens ist Teams. Dann wird die Woche besprochen, welche Termine stehen an, welche Fristen stehen an, wer kümmert sich um was. Was ist in der vergangenen Woche gelaufen? Wo gibt's vielleicht noch Handlungsbedarf? Die Akten werden einmal durchgearbeitet, also die Aufgaben, die in den Akten anstehen, Posteingänge, wie auch immer. Also es ist wirklich so, dass wir alle zusammen in einem virtuellen Büro sitzen und jeder quasi einmal klarstellt, so, das steht bei mir diese Woche an, sodass jeder dann seine To-Do-Liste dann quasi am Ende dieses Teams hat und weiß, okay, das muss ich diese Woche erledigen. Und das machen wir jede Woche. Das ist, und bei Bedarf auch spontan zwischendurch. Also erstmal telefonieren wir sowieso regelmäßig. Also ich gebe zu, Carola und ich telefonieren häufig auch nochmal nebenbei und klären nochmal gewisse Sachen. Und mit den anderen mache ich es genauso. Oder wenn irgendwie was ist jetzt, ich habe jetzt eine neue Kollegin seit dem 1. März, wenn die irgendwo noch einfach nochmal eingearbeitet werden muss oder nochmal sagt, Mensch, wie machst du das? Dann machen wir eine Videosession und dann gehe ich mit ihr zusammen durch. Nur Bildschirm teilen und hier, pass mal auf, machen wir zusammen. Ja, das ist auch für uns, also so ein bisschen Routine und ein bisschen Struktur, es muss strukturiert sein, also man kann jetzt auch nicht in den Tag hinein, das geht gar nicht. Ich bin diejenige, die ist morgens eigentlich um 6:30 als erstes da, dann habe ich meine Kinder aus dem Haus geschickt, die gehen dann zur Schule, ich schnapp mir meinen Becher Kaffee und bin so die Erste in der Kanzlei und verschaffe mir erstmal einen Überblick, so, was ist heute los? Ich hab auch tatsächlich noch einen handschriftlichen To-Do-Kalender hier liegen, wo eigentlich immer drin steht, welche Aufgaben zuerst abgearbeitet werden müssen. Und dann kommen die anderen, kommen dann so nach und nach dazu. Manchmal ist es so, dass einer sagt, oh, heute Morgen kann ich nicht, ich komme heute Nachmittag irgendwann. Ja, dann ist es halt einfach so, dann weiß man aber Bescheid. Aber dass man immer so grob weiß, wer wann an dem Tag zur Verfügung steht, das versuchen wir schon irgendwie zu koordinieren, damit man auch die Aufgaben entsprechend einteilen kann und sagen kann, okay, wenn du nicht da bist, das muss aber nach Möglichkeit, sollte das bis heute Mittag irgendwie weg sein, dann übernehme ich das halt. Das passt schon ganz gut. Also Organisation ist schon wichtig. Ohne dem wird es, glaube ich, nicht so gut laufen. Also ein bisschen Organisation ist da schon ganz wichtig.
Ja gut, das ist im Prinzip ja in jedem Job so. Handschriftliche To-Dos habe ich übrigens auch noch. Silke, du hast aber, glaube ich, eben den fortschrittlichsten Satz gedroppt. Einfach so selbstverständlich im Flow, den jemals jemand in diesem Podcast gesagt hat. Ladies and Gentlemen, das war Fortschritt. Du hast eben gesagt, ja, und dann Montagmorgen kommen alle in die Kanzlei. Es ist aber eine rein digitale Kanzlei. Und ich glaube, genau das ist die Zukunft. Und es hat mir eben so gut gefallen, wie du sagst, ja, und Montagmorgen kommen wir alle in die Kanzlei. So, und ich glaube, das ist die Zukunft. Und ich bin ein großer Fan davon. Ich fand den Satz eben ganz, ganz zauberhaft.
Oh, Dankeschön.
Genau.
Aber es ist selbstverständlich bei uns.
So, jetzt noch ein bisschen mehr auf deine Ja, und ich glaube, genau da müssen wir alle hin. Und ich glaube, wenn man bereit ist, das einfach zu probieren und so ein bisschen Technikaffinität mitbringt, glaube ich, kann das auch ein Weg sein, raus aus dem zumindest persönlichen Fachkräftemangel, weil das einfach auch ein Mehrwert ist, wenn ich, egal ob es Anwälte sind, Anwältinnen, Refas, der Fachwirten, die Möglichkeit gebe, eben so flexibel zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem ich meine Kanzlei selber zukunftssicher aufstellen kann. Jetzt will ich aber gern noch ein bisschen mehr auf deine Aufgaben in der Kanzlei gucken, damit die Lauscher da draußen erfahren, was du alles so machst. Das sind nämlich ganz, ganz vielfältige Aufgaben, finde ich. Du bist ja ein bisschen so der Garant dafür, dass in der Kanzlei alles läuft. Das schimmerte eben schon so ein bisschen durch, dass alles seinen Gang geht. Ich weiß aber, dass du neben den üblichen Aufgaben super viele nicht wirklich alltägliche Dinge auch mit übernimmst. Also aus dem Bereich Kanzleimanagement, verschiedene Tools, verschiedene Publikationen. Erzähl mal so ein bisschen, wofür bist du bei euch im Grunde zuständig? Es ist ja ziemlich viel.
Ja, neben diesem normalen Kanzleialltag. Morgens in die Kanzlei kommen, Mails checken, Post checken und so weiter. Das versuche ich ja gerade so ein bisschen abzugeben, damit ich meine Zeit ein bisschen anders strukturieren kann. Unterstütze ich Carola bei ihren Projekten. Carola ist ja jetzt nicht nur, dass sie als Anwältin tätig ist, sondern sie macht ja auch Fortbildung. Fortbildung für Mütter. Und ich habe, als ich bei Carola angefangen bin, war ich gerade mitten in einem Online-Studium zum Grafikdesigner. Ich habe also Corona genutzt, um einfach zu sagen, jetzt mache ich nochmal was Nettes. Und ich bin sowieso gerne kreativ schon vorher am PC unterwegs gewesen, so Photoshop und so weiter und so fort. Und habe gedacht, ach, das machst du mal. Das ist doch mal was Spannendes. Und das habe ich dann zum Abschluss gebracht, als ich schon bei Carola war. Und das hat sie auch dankend angenommen und hat gesagt, Mensch, ich möchte gerne eine Fortbildung anbieten, dann kannst du mir ja bei der grafischen Umsetzung helfen. Ich sage, klar, sofort. Das ist meine kreative Ader, da bin ich sofort an deiner Seite. Und so haben wir halt dieses Konzept, was sie jetzt mit dem virtuellen Klassenzimmer auf die Beine gestellt hat. Da habe ich quasi mit ihr zusammen Hand in Hand dieses grafische Ding daraus gemacht, diese grafische Umsetzung. Das ist so ein Punkt, den ich mit ihr gemeinsam umsetze. Das ist so eine meiner Aufgaben. Ich bereite aber zum Beispiel auch für unsere Homepage die Blogbeiträge gerade aktuell wieder vor, sodass dann auch da immer unsere Mandanten oder die uns finden wollen, up-to-date sind. Das ist das ist jetzt gerade so ein großer Fokus, dass wir da ein bisschen vorankommen. Wir erstellen seit einem guten halben Jahr alle 2 Wochen einen Newsletter, den zu rechtlichen Themen, zu Kanzleithemen. Also da kommt dann auch mal eine Urteilsrechtsprechung rein, um die ich mich kümmere, dass ich dann mal ein Urteil lese. Also so ein bisschen das, was ich auch für die Fachzeitschriften mache, halt auch für den Newsletter, das so aufbereite, dass es dann aber auch der Otto Normalverbraucher lesen möchte und man nicht diesen rechtlichen Hintergrund braucht, um das zu verstehen. Jetzt gerade bin auch ich auf TikTok unterwegs für Carola. Ich weiß, dass es bei dir auch ein spannendes Thema ist, TikTok. Und und setzt da zum Beispiel die Beiträge, die sie auch auf Insta hat, gestalte sie gerade, dass wir sie auch auf TikTok posten können. Also auch da, das Medium wollen wir so ein bisschen mehr wieder nutzen. Ja, und dieser Bereich Social Media soll auch in Zukunft so ein bisschen mehr in meinen Zuständigkeitsbereich reinrutschen, sobald ich jetzt die Kapazitäten aus dem ganz normalen Kanzleialltag ein bisschen nach hinten stellen kann und sagen kann, das übernimmt meine Kollegin jetzt in Zukunft. Ich glaube, das ist so ein Teil dessen, was ich mache.
Und jetzt, ja genau, ein Teil dessen und dann alles Normale eben auch noch. Und jetzt wisst ihr da draußen auch, wie ich auf den Titel Digitale Strippenzieherin und Geheimwaffe gekommen bin. Zu all dem, du hast es vorhin schon angedeutet, bist du auch ein echter Fortbildungsfreak, weil wir haben es eben schon gehört, du hast Grafikdesign online studiert, Rechtsfachwirtin, machst 1000 Fortbildungen. Ich weiß aber, dass du auch sehr spannende rechtliche Fortbildungen besuchst. Erzähl mal so ein bisschen, was hast du so in den letzten paar Jahren so mitgenommen und warum ist dir das so wichtig?
Also ich habe, seitdem ich meine Rechtsfachwirtsausbildung absolviert habe, bin ich eigentlich jedes Jahr auf dem Rechtsfachwirtstag Also nicht jedes Jahr, muss ich zugeben. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wo er gerade stattfindet und wenn das wirklich utopisch weit weg ist, dass man einen Tagesausflug braucht, um überhaupt schon erstmal anzukommen, dann verzichte ich schon mal drauf. Aber ich versuche eigentlich regelmäßig an einem Rechtsfachwärtstag von der Soldern GmbH teilzunehmen. Das ist ein wahnsinnig toller Austausch, weil dort ganz viele Gleichgesinnte sind mit den gleichen Problemen in der Kanzlei. Man bekommt tolle Fortbildungsangebote, auch jetzt aktuell im letzten Jahr war ja auch das Thema KI ein Thema, was da angegangen wurde, was darf man nicht. Klar, mein Steckenpferd ist die Zwangsvollstreckung, da versuche ich immer up-to-date zu bleiben. Gerade jetzt so die neuen FIP-Formulare sind ja mal besonders spannend und aber was mir ganz großes Anliegen ist, seitdem ich in dieser Kanzlei bin, ist tatsächlich das Thema Unterhaltsrecht. Also Familienrechtskanzlei gehört Unterhalt einfach nur mal irgendwie dazu. Und ich finde Zahlen spannend. Also ich bin schon ein Zahlenmensch und denk immer so, meine Güte, wir Refas müssten doch da auch gute Vorarbeit leisten können, um dem Anwalt da den Rücken frei zu machen und zu sagen, so, hier sind schon alle Unterlagen, alle Informationen, die du brauchst. Jetzt brauchst du eigentlich nur noch mal den Unterhalt berechnen. Und im besten Fall kann sogar ich schon ein Stück weit die Unterhaltsberechnung vorbereiten. Und der Anwalt muss dann nur noch mal gucken, ob es da irgendwelche rechtlichen Themen gibt, die es dann noch zu berücksichtigen gilt. Das ist gerade so ein bisschen das, wo ich sage, da hätte ich Lust drauf, da mehr zu machen. Da ist es schwierig, Fortbildung zu kriegen. Also so wirklich Unterhaltsrecht von der Pike auf anzulernen, ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt tatsächlich an der Fachanwaltsausbildung teilgenommen zu dem Bereich Unterhaltsrecht, weil ich gesagt habe, da kriege ich es vielleicht mal so von der Pike auf zugetragen, wie Unterhaltsrecht eigentlich funktioniert. Also ich will kein Unterhaltsrecht, da darf ich auch gar nicht. Aber dass ich das so gut vorbereiten kann, dass Unterhaltsrecht vielleicht auch für die Kanzlei nicht unspannend ist, weil da so wahnsinnig viel Arbeit rein investiert werden muss, sondern dass man sagt, das kann ich vorbereiten. Das ist gerade so ein bisschen mein Steckenpferd, wo ich hin will. Also das ist gerade, ja, das ist so gerade mein Thema, wo ich drin stecke. Und ich habe tatsächlich gesagt, ich möchte jetzt nochmal den Kanzleimanager machen. Also ich habe jetzt gerade, es geht nächste Woche los, da mache ich den ersten Teil und im Mai gibt's dann den Senior-Kanzleimanager. Dann habe ich habe Carola gesagt, den würde ich gerne nochmal machen. Das ist noch so mein Traum schon seit einigen Jahren. Und sie hat gesagt, komm, mach, damit du endlich zufrieden bist.
Damit du endlich so viel. Und das habe ich so gefeiert, als du mir das erzählt hast. Also ja, ich würde, also erstens das Kanzleimanager finde ich sowieso großartig. Mhm. Und als du so erzählt hast, ja, ich wollte halt gern so ein bisschen Unterhaltsberechnung, ne, Gott nix. Ja, mache ich halt den Fachanwaltskurs, ne? Finde ich halt einfach sensationell. Und was ich an dir so mag, ich finde, du transportierst mit jeder Faser, wie sehr du deinen Beruf liebst. Und deswegen würde ich dir jetzt einfach nochmal kurz die Möglichkeit geben, rühre doch mal die Werbetrommel für diesen fantastischen Beruf. Warum sollte ich mich für den Ausbildungsberuf Refa entscheiden?
Ja, also ich kann eigentlich nur aus meinem Herzen sprechen. Ich bin mit Leib und Seele Refa, weil ich es liebe, selbstständig Dinge für meine Chefin vorzubereiten, um dieser Mandantenkontakt, sei es jetzt persönlich, sei es digital, sei es telefonisch, dass die Mandanten sich bei uns in der Kanzlei wohlfühlen. Das ist, dafür sind wir Refas der Garant, weil die Mandanten kommen zuerst zu uns. Die sehen uns zuerst. Wir sind diejenigen, die sagen, herzlich willkommen bei uns. Wir unterstützen dich. Wir helfen dir. Ich sorge dafür, dass du mit unserem Anwalt ins Gespräch kommst. Ich bin diejenige, die versucht, dem Anwalt, soweit es geht, den Rücken frei zu halten. Und wenn ich die Möglichkeiten dazu habe, dann funktioniert das auch, weil ich kann so wahnsinnig viel vorbereiten. Ob das jetzt der Schriftsatz ist, den man schon so weit anpassen kann, dass man sagen kann, so jetzt brauchst du nur noch das wesentliche Rechtliche da reinschreiben. Alles andere ist fertig. Ob das die Zwangsvollstreckung ist, die man als Refa wahnsinnig, wahnsinnig gut selbstständig bearbeiten kann. Ob das das Thema Geld ist, das in die Kanzlei reinfließen muss, weil wir sind ja letztlich die nachher die Abrechnung machen, was der Anwalt denn da an Tätigkeiten geleistet hat. Wir sind ja diejenigen, die die Rechnung an die Mandanten stellen. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Und sich da durch das RVG zu wuseln und zu gucken, was passt denn jetzt hier? Wie kann ich das Bestmöglichste für unsere Kanzlei rausschlagen? dieses Organisatorische, dass ich gucke, dass die Gerichtstermine, die Besprechungstermine, die Fristen, dass das alles läuft, dass alles ineinander übergreift, dass das Zahnrad in der Kanzlei, dass das wirklich läuft, dass das Uhrwerk läuft, dass von der Mandatsannahme bis zum letzten Schreiben, es war schön, dass sie bei uns Mandant war, wir freuen uns, wenn sie Unterstützung brauchen und sie kommen wieder zu uns. So quasi vom Anfang bis zum Ende sind wir eigentlich diejenigen, die den Fels in der Brandung in einer Kanzlei darstellen und an denen auch einiges abprallt und gar nicht beim Mandanten, beim Rechtsanwalt ankommt oder so. Oh, ich bin ganz aufgeregt, wenn ich darüber rede. Also wenn man das kann und wenn man das will, dann sollte man in diesen Beruf einsteigen. So, und ich glaube, das müssen auch unsere Anwälte und Anwältinnen einfach nochmal so für sich verinnerlichen, dass wir genau das sind. Ich habe hier so, ich bin Reno, was ist deine Superkraft? Habe ich hier so ein Mauspad bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Und genau das ist es auch. Ja, ist mega, ne? Also das ist eigentlich genau der richtige Spruch. Ich bin Reno, also ich bin Refa. Ich bin zwar Reno sein.
Absolut.
Ich bin Refa, was ist deine Superkraft? So, und da soll mal einer drauf kommen und sagen, was es ist. Wir sind die Supermänner und die Superfrauen der Kanzlei.
Phänomenal. Und ich habe absolut, du rennst offene Türen ein. Und ich habe ich habe ganz viele Folgen dazu schon im Podcast veröffentlicht, aber zwei Gespräche mit mehreren Personen und habe auch nach einem passenden Titel gesucht. Und die eine Folge heißt Universal Soldier und die andere Masters of the Universe, weil ich gehöre zu den Anwälten, die genau wissen, das Herz einer Kanzlei, das seid ihr. Und es gibt ganz viele Dinge, und das kann ich völlig, ohne dass ich mir Zacken aus der Krone breche, neidlos anerkennen. Es gibt so viele Sachen, von denen hast du wahnsinnig viel Ahnung und ich zero. Also ich glaube, es ist halt eine perfekte Symbiose, und wenn das noch so funktioniert wie bei euch in der Kanzlei, dann ja, ist das Optimum, glaube ich, erreicht, und besser als du es eben gesagt hast, könnte man das, glaube ich, gar nicht zusammenfassen. Und bevor wir uns jetzt komplett verquatschen und diese Folge bomben, muss ich jetzt noch ein kleines Geheimnis droppen. Silke, heute sehe ich es nicht, aber ich habe es schon gesehen. Hinter dir in deinem Büro im Homeoffice hängt ein riesengroßes Känguru-Bild. Bei unserem Kennenlernschnack habe ich dich darauf schon angesprochen, weil wenn ich ein Känguru sehe, denke ich immer sofort an Marc-Uwe Kling. Ich bin nämlich sein größter Fan, offensichtlich nicht alleine, denn wie sich herausgestellt hat, du auch. Mhm. Deswegen die Frage, lieber die Bücher oder lieber die Hörbücher?
Tatsächlich die Hörbücher, weil er ist so mega, wenn der sich und sein Känguru spricht. Das kann man so gar nicht lesen, das muss man hören.
Ich hatte die Hörbücher zuerst und habe mir dann, warum auch immer, keine Ahnung, die Bücher auch noch geholt. Ich fand beim Lesen erstens, dass es nicht so gut funktioniert wie als Hörbuch, weil er das stimmlich einfach so schön transportiert. Und ich habe sie dann aber schon mit seiner Stimme im Kopf gelesen. Also es war irgendwie, eigentlich war das Buch obsolet, aber ich habe natürlich dadurch einen Künstler unterstützt, den ich sehr schätze. Jetzt Hand aufs Herz, wie oft hast du die Känguru-Chroniken und so weiter schon gehört? Und kannst du Teile davon inzwischen schon auswendig mitsprechen?
Ich habe sie zweimal gehört. Ich kann nicht so oft hören, weil einfach die Zeit dazu fehlt. Aber ich habe sie zweimal gehört und ich könnte bestimmt Teile mitsprechen, wenn es denn läuft. Also ich könnte es jetzt nicht aus dem FF mal so übertragen, aber ja, das ein oder andere. Ne, meins, deins, das sind doch menschliche Kategorien, oder? Klingt bescheuert.
Bürgerliche Kategorien,
ja. Klingt total bescheuert. Bist du dabei?
Nein, ist hervorragend. Ich kann es jedem nur... Ja, natürlich. Also ich habe sie viel, viel zu oft gehört. Ich höre das manchmal zum Einschlafen, wenn ich lange Fahrten vor mir habe, whatever. Oder beim Putzen. Ich kann, muss ich gestehen, einige Teile tatsächlich schon auswendig mitsprechen. Und ich habe irgendwann, und das mache ich immer noch, angefangen, gelegentlich, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, das Känguru zu zitieren oder eben Marc-Uwe Kling. Genau mit solchen Dingen, nämlich, ach mein Dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Ach, sieh an, kann der Druck der Öffentlichkeit also doch noch etwas bewirken. Legendär für dich auch die Praps-Schnalline. Ja. Und natürlich als Freundin der Rockmusik habe ich sehr geliebt Nirvana, Meinen Sie die Band oder das Jenseits? Fand ich mega, mega gut. Und ich glaube, das häufigste Zitat, das ich immer wieder einsetze, das ist auch so ein Running Gag bei uns zu Hause, weil mein Mann auch so ein Känguru-Fan ist. Denken Sie nicht mit? Nein, offensichtlich nicht. Ich lebe nach dem Motto, lieber 10-mal nachgefragt als einmal nachgedacht. Hören Sie nicht zu? Offensichtlich nicht. Denken Sie nicht mit? So, das ist bei uns zu Hause so der Running Gag. Und die Sache mit dem Hähnchen. Das ist eh alles Hähnchen, außer Chicken McNuggets. Die sind aus Tofu. Mhm. Hast du ein Lieblingszitat oder passiert dir das auch häufiger, dass du so ab und zu mal so einen raushaust?
Mein Lieblingszitat ist tatsächlich, viele sagen, man soll dann gehen, wenn es am schönsten ist. Ich bin dafür, wir gehen dorthin, wo es am schönsten ist.
Auch zauberhaft, auch zauberhaft. Mhm. Was auch immer gut kommt, ist so eine Besprechung bomben, indem du einfach schreist, erinnert euch an Saigon. So. Das waren jetzt genug der Insider und ich glaube auch genug von meinen persönlichen Lieblingshörbüchern. Gehen wir doch einfach weiter zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingshörbücher, Lieblingsserien, Lieblingsautoren. Und für dich habe ich die folgenden drei Ls, liebe Silke. Da du dich so wahnsinnig gern fortbildest, dein Lieblingsfachbuch.
Also, mein Lieblingsfachbuch ist von Ausbildungsbeginn an bis heute Horst Rainer Enders, RVG für Anfänger. Also, ich meine, wer den nicht kennt, der liegt nach wie vor auf meinem Schreibtisch. Das ist halt die Koryphäe auf dem im Bereich RVG und Abrechnung, und dort findet man eigentlich immer einen Tipp, was man abrechnen kann, wie man abrechnen kann, worauf man achten muss. Es gibt jetzt tatsächlich von Frau Jungbauer Abrechnung von Familiensachen. Mal sehen, ob das vielleicht noch den RVG nochmal einmal vom Thron stößt. Aber im Moment ist es noch der Horst Rainer Enders. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal persönlich kennenlernen dürfen, habe schon einige Fortbildungen bei ihm gemacht, und er ist einfach eine Koryphäre. Das muss man schon sagen.
Unbedingt. Und ich fand auch das Buch richtig gut. Ich kann mich dunkel erinnern. Ich hab's nicht mehr. Aber als frisch gebackene Anwältin fand ich auch irgendein Buch, das RVG für Anfänger heißt, vielleicht genau das Richtige für mich. Hat mir gute Dienste erwiesen, und natürlich auch der Gebührenpapst Norbert Schneider. Da habe ich mir nämlich ein paar Seminare gegönnt am Anfang, weil du bist frisch gebackene Anwältin und hast keine Ahnung von Tuten und Blasen, wie du eine Gebührenrechnung machst, ne? Oder nur so ganz grob. Dann, du weißt ja, ich habe einen Hund. Ich weiß, aber du magst auch Hunde, deswegen Lieblingshunderasse.
Ja, ich habe zwei Hunde sogar und zwei Katzen neben meinen vier Kindern. Meine Lieblingshunderasse ist Mix. Ich habe nämlich hier draußen laufen ein Schäferhund gepaart mit germanischer Bärenhund. Ich weiß nicht, ob du dir was darunter vorstellen kannst. Er ist nicht klein. Es ist also kein unterm Schreibtischsitzer.
Nein.
Groß wie ein Schäferhund, braun wie ein Bär und kuschelig wie ein Kuschelbär. Also meine Kinder können mit ihm tun und lassen, was sie wollen. Das ist Paula. Und sie kann jaulen wie Chewbacca aus Star Wars. Also wenn sie dann glücklich ist, dass einer nach Hause kommt, dann hast du einen Chewbacca hier.
Oh Gott, wie süß. Ja, also jaulen tut mein Zwerg, Rauhaardackel Franz, auch. Wenn wir nach Hause kommen, aber auch wenn ihm was nicht passt. Und er ist der Meister der Geräuschkulisse. Also alles, was passiert, wird mit Geräuschen kommentiert. Auch so, ich mache das jetzt nicht, weil ich niemanden draußen erschrecken will, wenn ich ins Mikro puste. Aber der atmet auch hörbar aus, wie so ein Pfütt. Ja? Also alles, Unmutsäußerungen in diversen Schattierungen. Er kann seinen Gefühlen Ausdruck verleihen, sage ich immer gern. So, dann Hund, Kind, Fortbildung, haben wir schon ganz viel gehört. Wenn du nicht mit diesen Dingen dich beschäftigst und so ein bisschen Restfreizeit hast, Silke, was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Ja, jetzt kommt's, da rechnet immer keiner mit. Ich bin seit über 30 Jahren in einem Spielmannszug und spiele Tenorflöte.
Nein.
Doch.
mit Kostüm und alles?
Also
mit alles Salat?
Also wir haben eine Uniform. Wir sind jetzt also nicht irgendwie auf, also Fasching, also Karneval gibt bei uns nicht. Bei uns gibt Schützenfeste. Und auf diesen Schützenfesten tragen wir Uniform, weiße Jacke, schwarze Hose, Käppi oben auf dem Kopf, und dann begleiten wir unsere Schützen mit Musik durch den Ort. Und das mache ich seit über 30 Jahren. Und das mache ich auch leidenschaftlich gerne, weil das einmal nochmal was ganz anderes ist. Und ich da nochmal so, Musik ist halt auch ein Stück weit meins und da kann ich nochmal die Kreativität nochmal freien Lauf lassen. Das ist meine Leidenschaft, das ist mein Hobby.
Finde ich mega gut und ich entschuldige mich sofort auf der Stelle bei allen, die auch in einem Spielmannszug mitwirken, weil ich habe Kostüm gesagt und nicht Uniform. Das ist aber nur meiner Unwissenheit geschuldet. Natürlich ist es kein Kostüm, sondern es ist eine Uniform. Und ich weiß nicht, warum ich automatisch Rot und Gelb im Kopf hatte. Schwarz-Weiß ist natürlich irgendwie viel schicker. Mhm. Finde ich großartig und nein, hätte ich auch nicht erwartet, Silke. Finde ich richtig, richtig gut. Ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare, wunderbare Gespräch. Hat super viel Spaß draußen. Es ist so schön, dir dabei zuzuhören, wie du von dem Beruf berichtest, den du so liebst. Ich finde es phänomenal, was du alles machst und was du alles kannst. Und ich glaube, das hat auch den einen oder anderen Lauscher da draußen inspiriert. Apropos Lauscher, noch ein paar Infos für euch. Besucht uns für tagesaktuelle Infos unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und relativ neu TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, werft mal einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zusammengestellt. Liebe Silke, ich danke dir sehr. Es war mir ein Fest. Ich hatte wirklich viel, viel Freude. Und ich hoffe, man hört oder sieht sich bald mal wieder.
Ja, ich danke dir auch, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte am Anfang so ein bisschen Bammel. Weil eigentlich stehe ich auf der anderen Seite des Notizblockes und ich bin diejenige, die Fragen stellt. Und jetzt war es ja mal andersrum, aber es war super schön bei dir. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns nochmal wieder.
Ich würde mich sehr freuen. Mach's gut. Bis dahin.
Ciao.